Nur nach Hause, der Hertha-Fan-Podcast mit Nick, Flo, Khalid und Fah.
Also Freinacht, Jessic, Nankam, wir haben einen Punkt gewonnen, aber leider zwei verloren. Nur nach Hause, der Hertha-Fan-Podcast. Ich grüße die Runde. Hallo Jungs.
Hallo.
Hallo.
Hallo Flo.
Hi.
Hallo Fah.
Moin.
Und immer noch im Urlaub, aber einfach mit so viel Vermissung unterwegs gewesen, ja, dass er sich doch noch über das www eingeloggt hat. Hallo Khalid.
Ja, hallo. Schön, dass es geklappt hat.
Ja, am anderen Ende der Welt. Mal sehen, wie lange die Leitung hält. Wir freuen uns sehr, dass du bei dieser Analyse mit dabei bist. In dieser 58. Episode geht es natürlich um die gebrochene Siegesserie von Mainz 05. Das haben wir geschafft. Wir reden auf jeden Fall über unseren drohenden Lizenzentzug, den wir ja dann doch irgendwie noch abwenden konnten in letzter Minute. Das ist auf jeden Fall ein Thema. Und wir schauen mal, was unser nächstes 6-Punkte-Spiel so bringt. Ja, gab einen Elfmeter, den wir dankbar angenommen haben. Über den müssen wir auf jeden Fall auch gleich reden gegen Mainz. Wir waren ja im Stadion, ja, Flo, Fah und Icke. Und ich glaube, das gesamte Stadion, niemand hat einen Handelfmeter gesehen.
Keiner.
Wollen wir damit gleich beginnen, Fah?
Ja, hat keiner gesehen. 40.000 im Stadion und war eine Torraumszene, eine Flanke und ein Volley-Schuss von Serdar. Alles gut. Der Ball ist leider nicht reingegangen. Okay, haben wir alle verkraftet. Das Spiel lief weiter und auf einmal, zack, wurde unterbrochen. Und dann stand an der Anzeigetafel Überprüfung, VAR. Und der Schiri stand da auch erstmal so ein paar Minuten dumm rum. Und dann orientierte er sich Richtung Bildschirm. Und dann stand an der Leinwand Überprüfung Handelfmeter. Also ja. Was für eine Hand? Von ja. Wem? Und warum? Aber gut, okay, why not? Also, aber es hat wirklich niemand gesehen. Ich glaube, auch die Spieler auf dem Feld haben es nicht gesehen, weil es hat ja auch keiner reklamiert. Das lief einfach weiter und auf einmal wurde das Spiel unterbrochen. Und dann sah man schon, wie sich die Hertha-Spieler schon Richtung Elfmeterpunkt orientierten, als der Schiedsrichter dann zur Überprüfung an den Spielfeldrand schritt. Und dann dachte man schon so, ja geil, warum nicht? Nehmen wir. Also ich meine, Hertha war jetzt die Saison nicht so vom Glück geküsst, was sowas angeht. Ja, in der Regel sind solche Szenen ja eher gegen uns und nicht für
absolut.
Uns. Ne? Und dann haben wir das dankend angenommen und dann hat sich der Jesse den Ball auf den Punkt gelegt und hat den Torhüter eiskalt verladen. Wir haben es auch hochgeladen, du hast es hochgeladen, Nick, bei Instagram. Ja. Ich brülle auch schön ins Video, also
man sieht dich gut, ja.
Ja, absolut, Großaufnahme.
Also es war auch sein erster Elfer, ne, überhaupt für die Hertha.
Sein Profi-Elfer, genau.
Sein Profi-Elfer, genau. Also mit 22 Jahren da direkt zum Punkt geschritten und alle anderen links liegen lassen. Ne?
Fand ich aber auch gut. Also ich meine, man hätte ja auch Niederlechner einfach schießen lassen können, damit er mal das erste Tor macht. Aber nö, warum? Alles gut. Also, wenn er drin ist.
Ich bin eher verwundert, dass das nicht irgendwie vorher festgelegt wurde. Ich meine, normalerweise ist ja Luke Bacchio der Elfmeterschütze, aber der saß ja auf der Bank und dann müsste es doch eigentlich einen klar definierten Ersatz geben. Aber ich finde es auch gut.
Ja, gab es ja. Nankam, ja. Weil der hat ja für Luke Bacchio gespielt und deswegen war er der Elferschütze, nehme ich mal an.
Aber Niederlechner kam so ein bisschen daher, auch im Nachhinein im Interview, dass er durchaus auch da im Bereich des Möglichen war irgendwie, ne? Aber er war dann auch so, gut, wer trifft, hat recht und wir freuen uns alle schwer. Vor allem, wie Fah schon richtig sagt, das trifft ja eher uns im Negativen immer so eine Entscheidung. Von daher, also ein VAR-Geschenk aus dem Nichts nehmen wir natürlich dankend entgegen. Und fortan war die Stimmung natürlich riesig im Olympiastadion, 41.000 Flo.
Absolut, also wir waren ja sowieso guter Dinge. Das Spiel lief ja gar nicht so schlecht für uns. Die Sonne schien uns ins Gesicht. Also wann hat man das schon, dieser Tage? Hertha hat losgelegt wie die Feuerwehr und hat jetzt nicht die absoluten Kracher-Situationen gehabt, aber viele gute Kombinationen. Die haben sich gut zum Strafraum durchgeackert. Und Mainz hat erstmal kein Land gesehen. Ne? Da bist du dankbar. Und und dann kam halt diese Situation. Ich meine, ich habe es mir jetzt inzwischen schon ein paar Mal im Nachgang angeschaut. Ich würde ja dem Mainzer fast schon Absicht unterstellen. Also es ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber der hat irgendwie mit der linken Hand, der Ball kam von rechts, wurde reingeflankt, er hat den mit der linken Hand abgefälscht. Ball ging tendenziell Richtung Hand, aber Hand auch ein bisschen Richtung Ball. Und hätte der den nicht abgefälscht, hätte Serda den vielleicht besser verwerten können. Und so hat es der VAR gewertet. Und nach Regel ist das nun mal einfach Einfluss aufs Spiel. Arm war nicht angelegt. Solche Elfmeter haben wir reihenweise gegen uns gekriegt. Jetzt haben wir einen für uns gekriegt. Nehmen wir mit. So richtig zwingend waren wir bis zu dem Zeitpunkt leider nicht und auch danach nicht mehr. Und dementsprechend wäre es sonst eher 0-0 gestanden. Und wir wissen ja auch, nach der Halbzeit kam Mainz viel besser ins Spiel und hat sich einiges erspielt. Keine hochkarätigen Chancen, aber sie waren sehr, sehr viel dominanter als wir dann, für eine Phase zumindest. Und Schwarz musste dann auch reagieren, hat entsprechend gewechselt. Zigerci war ja auch gelb-rot gefährdet. Ich weiß nicht, ob ihr gesehen habt, wie er da reingegrätscht ist. Ne? Das war ja, der hat ja, sich eine Gelbe abgeholt, die war fast schon rot. Also hätte er den Ball nicht gespielt, dann hätte er eine Rote kassiert. Und wir haben uns ja gefragt, warum er den rausgenommen hat so früh. Und das war wahrscheinlich der Grund. Aber diese Wechsel, und da muss ich ihn jetzt wirklich mal lobend in Sandro Schwarz, die haben wieder Stabilität in unsere Defensive reingebracht. Er hat aber ein bisschen Offensivqualität geopfert. Denn spielerisch ging nach vorne nicht mehr so viel. Zum Glück war dann Luke Bacchio mit im Spiel und hat noch zwei schöne Schüsse abgegeben. Und dann natürlich dieser fulminante Lattenkopfball nach Ecke. Ich glaube, es war Kempf. Der hätte dann nochmal wirklich uns glücklich machen können. Ne? Aber hat nicht sollen sein. Und am Ende muss man vielleicht sagen, gerechtes Unentschieden aufgrund der Spielanteile. Wobei wir mehr Chancen hatten, fand ich. Aber am Ende müssen wir mit dem Punkt zufrieden sein.
Wir haben dich natürlich ordentlich neidisch gemacht, ne? Also wir waren ja im Stadion, du weit, weit weg. Wir hatten auch echt gute Plätze. Ostkurve an der Eckfahne fast. Und also wir waren happy, dass die Action in der ersten Halbzeit stattfand, ne? Also dass wir da so gut bedient waren. Du warst ja weit weg, hast das Ganze dann nochmal auf deinem Computer dir nochmal zu Gemüte geführt. Hast du da jetzt ein ähnliches Gefühl, dass das gerecht ist, das 1-1?
Ja, definitiv. Also Hertha hat halt gut auch im Mittelfeld gepresst, hat, wie Flo ja auch schon gesagt hat, und Fahr nichts zugelassen. Gut, dann kommt halt ein Traumtor dazwischen, das kann immer mal passieren. Die Mainzer wären halt stärker, aber das Gute ist halt, dass man halt wahrscheinlich auch durch die Wechsel wieder Stabilität erlangt hat und halt nicht, wie wir es schon so oft gesehen haben, dann komplett eingebrochen ist, sondern wieder Kontrolle übernommen hat. Und klar, die Chancen haben dann gefehlt, aber ey Leute, wir hätten beinahe ein Tor nach einer Standardsituation erzielt. Also alleine das ist auch schon positiv zu bewerten. Und Flo hat es ja auch im letzten Podcast wunderbar gesagt, ja, mit einem 1-1 oder mit einem Unentschieden wäre man halt auch irgendwo zufrieden, weil jeder Punkt zählt. Und Mainz hatte jetzt wirklich auch eine gute Serie gehabt, das muss man sagen. 4 Spiele in Folge davor gewonnen. Und ja, da muss man sich zu Hause dann auch mit einem Unentschieden mal abfinden und auch einfach zufrieden geben. Hinten raus kann der Punkt echt noch wertvoll sein. Von daher alles super. Ein Dardai hat wieder von Anfang an gespielt, wurde ja auch von uns erhofft und gefordert, ist auch passiert, auch positiv zu bewerten. Nankamp als Torschütze, also wieder zwei Berliner Jungs, der Weg geht weiter. Von daher sehe ich das Ganze auch eher positiv als negativ auf jeden Fall. Und gerecht war es dann halt auch.
Ja, und wir haben natürlich einen Platz verloren, zwar an Bochum, das darf man nicht vergessen, aber ansonsten bleibt es ein Schneckenrennen. Ne? Hinter uns ist es ganz, ganz dicht und wir haben zumindest auf Hoffenheim einen Punkt gut gemacht, beziehungsweise Abstand gewonnen, und die anderen haben ja auch alle unentschieden gespielt, und auf Augsburg haben wir einen Punkt gut gemacht. Also das wird noch richtig spannend. Also ich kann es kaum aushalten, schon jetzt nicht. Also es ist schon immens, wie es da abgeht.
Ich bin trotzdem enttäuscht. Also da war mehr drin. Also allein aufgrund der ersten Hälfte, wo wir deutlich besser waren, wo Mainz, ich weiß nicht, ich glaube einen Torschuss hatte, wir nicht zugelassen haben. Dann hatten wir diesen Lattentreffer noch, dann hatten wir zwei Schüsse, gut, die waren relativ harmlos. Dann hatten wir einen ganz kläglichen Konter, den Jovetic echt vergeigt hat, muss man mal sagen. Trotzdem bin ich ein bisschen enttäuscht. Also irgendwie wäre so ein Sieg schon geil gewesen. Klar, es wäre auch nicht unverdient gewesen an der Stelle, finde ich. Also ja, für mich fühlt es zumindest so an.
Ja, ich bin natürlich auch enttäuscht. Das ging ja richtig gut los. Aber ich habe es ja letzte Folge auch schon gesagt. Dieses System, das hat wieder gut funktioniert bei Hertha. das ist natürlich irgendwann ausrechenbar, als dass sich die Gegner einfach darauf einstellen können. Und wenn eine Mannschaft so weit oben steht wie Mainz, dann ist es schon fast verwunderlich, dass die am Anfang, also eine komplette Halbzeit, überhaupt nicht auf dieses System eingestellt sind. Und der Trainer von denen, der hat es dann halt zur Pause geschafft, sie umzustellen, sie darauf einzustellen. Und dann ging bei Hertha eben eine ganze Zeit lang nicht mehr viel und insgesamt im Spiel nach vorne also deutlich, deutlich weniger in der zweiten Halbzeit. Ne? Also schade, Marmelade, aber mal sehen, wie es weitergeht.
Es ist ja auch eine Frage der Erwartungshaltung. Ich war für diese
blöden Sprüche zuständig.
Oder? Ja, ja, genau. Ich wollte auch mal.
Ja, ja, was ich noch zur Fahr sagen wollte, es ist ja auch eine Frage der Erwartungshaltung. Natürlich erhofft man sich, dass wenn man 1-0 zu Hause führt, dass man dann irgendwo nachlegt und sich auch Chancen erspielt. Aber wir haben schon oft genug in der Saison gesehen, dass wir dann häufig einfach auch nach vorne zu limitiert sind, um halt dann nachzulegen. Und das ist dann ja entweder eine Einzelaktion, Geniestreichbedarf, Standards haben wir nämlich nicht und dann braucht man halt auch ein bisschen Glück, ne? Und ja, da ist die Erwartungshaltung vielleicht auch einfach noch ein bisschen zu hoch.
Ja, ja. Darüber haben wir ja auch in der letzten Episode schon gesprochen, ne, dass wir jetzt nicht zu viel verlangen können, auch von unserem einen System, was wir irgendwie einstudiert haben und was scheinbar irgendwie ganz krisenfest funktioniert. Der Weg ist lang, das wissen wir alle. Und dass das jetzt nicht Richtung Champions League direkt gehen würde, ich glaube, da sind wir uns auch alle im Klaren. Na, dann können wir auf jeden Fall ja nochmal kurz über einen zuerst sehr freudigen Moment sprechen, am Spieltag selbst. Ne? Das war ja das Problem, dass unsere Lizenz sogar in Gefahr war, weil wichtige Unterlagen ja eingereicht werden mussten für die nächste Saison, so wie von jedem Bundesligisten. Und da geht es natürlich um die stehende Finanzierung, bla 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 bla. Und da fehlen uns natürlich viele Millionen Euro. Bis Jahresende mussten da irgendwie Verbindlichkeiten noch von 90 Millionen beglichen werden. So, und jetzt ist der neue Investor endlich eingestiegen. Die Tinte ist trocken. 777 hat unterschrieben und pumpt nochmal 100 Millionen Euro in unsere klamme Kasse rein. So, das bringt natürlich erstmal Erleichterung, dass das mit dem Lizenzproblem keines wird. Jetzt sind wir trotzdem natürlich auf uns nach wie vor angewiesen, das selbst zu regeln, in der Bundesliga zu bleiben, ne? Allerdings, und ich weiß nicht, ob ihr das auch mitbekommen habt, die Vertragsmodalitäten haben sich so ein bisschen geändert. Ne? Deswegen in einigen Hertha-Foren ist die Stimmung gar nicht so gut. Ne? Also Thema Kontrollverlust war auch zu sehen auf einem Banner im Stadion. 50 plus 1 nur auf dem Papier. 777 bekommt künftig 2 Plätze im Beirat. Man hat den Anspruch mitzureden bei strategischen Entscheidungen, was ja Herr Windhorst irgendwie versäumt hat, damals irgendwie mit reinschreiben zu lassen. Aber er dachte, es wäre so. Jetzt direkt gleich mal die Frage in die Runde. Ist uns das erstmal egal oder ist das wirklich ein Schritt eher hin zu mehr Abhängigkeit, Fahr? Was meinst du?
Scheißegal. Also wir brauchen das Geld wirklich dringend, so traurig das auch klingt. Ansonsten brauchen wir uns über solche Fragen künftig gar keine Gedanken mehr machen. Und ob die da jetzt nun 2 Plätze haben oder nicht, sollte jetzt an der Stelle nicht im Fokus stehen. Es steht ihnen ja dann auch zu. Ich meine, wenn die so viel Geld da reinpumpen, dann sollen sie auch die Plätze kriegen und dann sollen sie auch mitreden können. Das ist nur fair aus meiner Sicht. Und Flo hat das gestern auch schon gesagt, wir haben ja so ein bisschen die Hoffnung, dass die auch im Vergleich zu Windhorst ein bisschen Expertise mitbringen. Die sind ja auch bei vielen anderen Vereinen mit am Start und im Fußballgeschäft etabliert. Vielleicht ist das ja auch gar nicht nachteilig, wenn da nochmal so ein bisschen frischer Wind mit entsprechender Expertise reinkommt. Also ich sehe das ehrlich gesagt überhaupt nicht kritisch.
Okay. Also ich sehe es auch eher positiv, weil es ja da auch schon zeigt, dass da Leute mit Erfahrung am Werk sind, die halt gleich von Anfang an wissen, okay, worauf haben sie Anspruch und was möchten sie umgesetzt haben und wo und in welchem Umfang möchten sie mitreden. Das war ja dann bei Windhorst anscheinend nicht der Fall. Das heißt, man kann das ja jetzt schon mal positiv bewerten. Und Expertise haben sie auf jeden Fall, also hinsichtlich Datenanalyse, Scouting, Transfers etc., da haben sie ja auch schon bei Sevilla, Genua gezeigt, dass sie da auch gewisse Dinge mitbringen. Und unser Präsidium erhofft sich da auch schon einen gewissen Mehrwert. Und was vielleicht den einen oder anderen so erstmal nicht gefällt, ist, dass durch diese 100 Millionen ja auch die Anteile aufgewertet werden. Also Windhorst hatte oder die Holding hatte irgendwie 64,5, glaube ich, und jetzt sind es 75%, die dann halt 777 hält, weil sie halt nochmal 100 Millionen reinpumpen, die aber auch nicht sofort kommen, sondern in Tranchen. Und jetzt kriegst du, glaube ich, einen niedrigen zweistelligen Betrag erstmal und dann halt, keine Ahnung, in was für Abständen dann der Rest kommt, ne? Aber es ist definitiv erstmal positiv, weil wir so jetzt erstmal ruhig schlafen können und uns aufs Sportliche konzentrieren und wirtschaftlich uns erstmal wieder klarkommen können.
Jetzt haben wir voll das Wort gefehlt. Ey. Genau dieses Wort wollte ich auch aufschnappen. Das ist ja deren Vorgabe jetzt aus deren Sicht. Das ist deren Kurs, den die einschlagen wollen. Also wir müssen jetzt einfach ordentlich aufräumen, mit den Personalkosten vor allem. Wenn das nicht klappt, dann ist die Kohle, die wir so nach und nach von denen kriegen, auch ganz schnell wieder weg. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also von daher, wir brauchen ehrlich gesagt ein bisschen Hilfe. Wir dürfen nicht vergessen, was wir da in den letzten Jahren verpulvert haben, ne? Das ist einfach dramatisch. Und da siehst du halt einfach, dass da eine gewisse Überforderung im Verein und in den ganzen Gremien vorherrschte, so dass man Entscheidungen getroffen hat, die natürlich auch von einigen windigen Personen da vorangetrieben wurden, die gingen halt einfach gar nicht. Ich meine, wo sind wir jetzt? Ja, warum haben wir denn diese hohen Personalkosten? Es sind ja nicht mal mehr Transfersummen, die uns so drücken, sondern es sind wirklich die Kosten, die wir die ganze Zeit mit uns rumschleppen. Und deswegen ist es ja auch im Interesse des Vereins, zum Beispiel so Leute wie Luku Bakio zu verkaufen. Und wahrscheinlich müssen wir langfristig auch Toussaint loswerden. Das sind alles ganz, ganz krasse Topverdiener, die uns richtig Sorgen bereiten. Also von daher, die grundsätzliche Einstellung von 777 finde ich schon mal ziemlich gut, heißt aber auch wirklich, dass es wirklich sehr lange dauern wird und wenn wir absteigen, einfach noch viel länger. Aber trotz des drohenden Abstiegs sind sie bei uns eingestiegen und da bin ich einfach guten Mutes und hoffe auch, dass dieses große, große Netzwerk, was die haben, uns entsprechend auch ein bisschen helfen kann, um eben auch an den einen oder anderen Spieler zu kommen, den wir vielleicht sonst nicht kriegen würden.
Also Sie sehen ja irgendwas in der Hertha, ne? Sonst würde man ja auch nicht so viel Geld locker machen und da einsteigen. Das müssen wir uns immer mal wieder vergegenwärtigen, wenn man dann immer mal wieder nichts sieht in unserer Hertha. Ja, ist immer schwierig, aber ist doch gut. Also ich bin da auch erstmal auf der Pro-Seite, ne? Also vor allem, ich meine, es hat diesmal nicht geklappt, ne? In dieser Transferperiode, aber da war ja auch noch nichts in trockenen Tüchern. Da war ja auch ein Spieler aus diesem Netzwerk irgendwie auf unserer Liste irgendwie. Warum das dann nicht geklappt hat, ist jetzt auch müßig. Aber ich sag mal, wenn das jetzt steht, sind da mehr Möglichkeiten, da irgendwas hin und her zu schieben. Ne? Luke Bakio hast du ja schon angesprochen, irgendwie für, was war das damals? 20 Millionen oder so, ne? Ja, genau. Gekommen. Und jetzt sind irgendwie 15 zuletzt von Lyon irgendwie angeboten worden. Das ist irgendwie im Winter war das. Ja, mal gucken. Also Geld können wir auf jeden Fall gebrauchen. Dann kurz die letzte Frage. Khalid Luke Bakio, brauchen wir den unbedingt?
Nein, also nicht für den Preis und nicht um jeden Preis. Man müsste halt jetzt nochmal wissen, wie viel er verdient, aber der wird halt auch zu den Top-Verdienern zählen. Und nein, wir brauchen ihn nicht. Also wir sehen ja auch, dass es mit dem Nachwuchs funktionieren kann und dass es halt auch mit günstigeren Alternativen funktionieren kann. Und wenn dann jemand kommt im Sommer und haut da 15 Millionen auf den Tisch, dann ja, tschüss und vielen Dank für alles und hauste.
Noch ist er da, noch könnte er uns helfen, auf dem Weg die Klasse zu halten. Da wagen wir jetzt einfach mal den Ausblick auf das Wochenende. Steht Hoffenheim an, klassisches 6-Punkte-Spiel und die haben es tatsächlich geschafft, Schalke noch zu unterbieten, was irgendwie keiner mehr gedacht hat, ne? Also, dass die nochmal die Plätze getauscht haben. Hut ab! Also, besser könnten wir da jetzt gerade gar nicht anklopfen oder fahren.
Naja, für die Hertha ist es eigentlich keine gute Konstellation. Also, Hoffenheim hat jetzt 7 Niederlagen in Folge, stehen mit dem Rücken mehr als, ich habe gerade gelesen, 7 sind es, glaube ich. Aber spielt dann ja,
die
auch keine
Rolle. Hat Flo schon eingerechnet jetzt.
Siebte Pleite in Folge. Hoffenheim nun Tabellenletzter, lese ich hier bei ran.de ist es. scheißegal. Also die stehen mit dem Rücken zur Wand trotz Trainerwechsel, hat scheinbar gar nichts gebracht, haben, glaube ich, gegen Freiburg heute auch gar nicht so schlecht gespielt, haben dann relativ spät noch das 2-1 gekriegt. Ja, aber wir sind ja da so ein bisschen geschädigt, sage ich mal. Also wenn dann der Wechsel kommt, der Umschwung kommt, dann, wenn die Hertha zu Gast ist, haben wir ja nun schon oft genug erlebt. Also das wird haarig, ja. Also da geht's wirklich um alles. Und ja, also eine dankbare Aufgabe ist es jetzt nicht. Also ich würde auf gar keinen Fall sagen, dass wir jetzt genau zur richtigen Zeit kommen und Hoffenheim jetzt der erwünschte Punktelieferant ist. Das sehe ich nicht. Vor allen Dingen nicht auswärts, weil unsere Auswärtsstatistik ist ja auch katastrophal. Auswärts haben wir ja auch nichts gerissen in den letzten Wochen und Monaten. Also, und dann ist es nach Hoffenheim auch eine weite Reise. Ich glaube auch, dass das immer ein Stück mit reinspielt, weil es auch anstrengend ist, aber ja, also ich bin da durchaus skeptisch, ja, ob wir da 3 Punkte entführen können. Also meine Tendenz geht da doch ganz stark Richtung Unentschieden. Die werden sich da sehr neutralisieren und jeder wird versuchen, keine Fehler zu machen und dann wird es so ein 0-0 oder 1-1 am Ende des Tages, befürchte ich.
Also du musst dich schon festlegen hier bei unserem Tippspiel zum
Schluss. Ja, okay, verstehe ich. Dann probiere ich es mal wieder mit dem 0-0. Hat noch nie geklappt, aber irgendwann muss es ja mal klappen.
Flo, es ist ja verdammt eng da unten im Keller.
Total, ja, krass.
Hoffenheim kann hoffen, muss hoffen oder ist es zu vernachlässigen? Sind wir stark genug, da jetzt zu bestehen?
Ich glaube tatsächlich, dass die hoffen müssen. Also das sagt mir mein Gefühl. Wir sind defensiv sehr, sehr gut im Moment. Auch die, sage ich mal, Druckphasen überstehen wir ohne Hochkaräter gegen so Mannschaften wie Mainz. Also da war auch ein Hochkaräter dabei, mal abgesehen von dem schönen Tor von übrigens einem Spieler, den wir mal auf dem Zettel hatten, Ajorg, ne? Der war ein Top-Schuss, den er da in den Winkel gezimmert hat. Aber jetzt fange ich nicht wieder von Mainz an, wir sind bei Hoffenheim. Die haben tatsächlich laut meiner Kicker-Liste hier die letzten 8 Spiele verloren und haben wenig Tore geschossen, haben in den letzten 10 Spielen nur 1 Punkt geholt. Also es klingt noch schlimmer. Ja. Ich glaube, dass wir im Moment aufgrund der relativ massierten und guten Defensive kein Aufbaugegner sind. Und deswegen hoffe ich schon sehr, also ich hoffe, ja, nicht die Hoffenheimer, sondern ich, dass wir da einen Sieg holen. Und es wird aber knapp, weil wir eben auch nicht so viele Tore schießen aktuell. Aber wir schaffen ein 2-0, einfach weil Hoffenheim zu wenig Tore schießt und werden 1-0 gewinnen. Das war zwar schon mein Tipp gegen Mainz, aber ich war ja schon sehr nah dran. Das darf man ja nicht vergessen.
Klopft er sich gerade auf die Schulter selber?
Ja, so ein bisschen. Also man muss ja auch mal Tendenzen, sage ich mal, loben. Ne?
Ja, Flo ist im Moment oft nah dran. Ne?
Muss ich war noch nie, ich lag noch nie richtig, deswegen muss ich mich fühlen.
Er ist immer nah dran.
Khalid, aus der Ferne bist du in Gedanken natürlich mit in Hoffenheim. Auch du siehst die Tabellensituation und sagst, wo stehen wir nach diesem kommenden Spieltag?
Also auf jeden Fall stehen wir über dem Strich. Also es wird trotz der Negativserie von Hoffenheim aber kein leichtes Spiel. Das haben ja meine Vorredner auch schon gut analysiert. Das, da ist dann auch die Physis, sage ich mal, entscheidend. Und da würde ich mich jetzt aus den letzten Podcast-Folgen auch so ein bisschen selbst revidieren. Ich habe ja auch immer mich dafür stark gemacht, Luke Bakio gerade auswärts von Anfang an, wegen dem Tempo, bliblablub. Da würde ich jetzt diesmal sagen, nein, belass es so, wie es ist, mit einem Nankamp vorne drin, weil der halt einfach wesentlich stärker im Anlaufen ist, im Pressen ist, auch Bälle gewinnen, also auch viel mehr mitmacht, und das ist das, was wir brauchen. Also das Spiel, das wird auch so ein bisschen mit Sicherheit ein Abnutzungskampf, aber den haben wir in den letzten Wochen sehr gut gemacht. Also hinten sicher stehen, ein gutes Mittelfeldpressing, und dann bin ich auch sehr optimistisch, dass wir dort sogar gewinnen. Und ich glaube auch, dass wir 2-0 gewinnen, weil Hoffenheim einfach gerade am Boden ist. Und wenn da jetzt nicht irgendwie so ein Glücksball reinkullert, dann gewinnen wir das Ding mit 2-0. wobei dann halt das 2-0 irgendwann in der Nachspielzeit Konter 2-gegen-1 Situation fällt. Also wir werden lange zittern müssen, aber wir holen dort 3 Punkte und dann stehen wir auf jeden Fall weiter über dem Strich und haben ein bisschen mehr Luft. Aber spannend wird es bis zum 34. Spieltag, definitiv.
Ich schließe mich auch Flo und Kali zumindest stimmungstechnisch auf jeden Fall an. Es muss ja jetzt wieder nach oben gehen, die Kurve. Jetzt haben wir so einen kurzen Break genommen, würde ich sagen. Weil sonst war ja immer Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage. Ne? Das heißt, der Sieg steht ja noch aus, Flo.
Ist nur verschoben.
Ich hatte ja das Glück und durfte mit Jean-Paul Boetius vorm Spiel bei mir da auf diesem RS2 Showtruck sprechen. Der kam da zur Autogrammstunde. Erstmal vorweg, Boetius, habe ich gefragt, wie man es wirklich ausspricht. Es gibt ja diverse Varianten. Und Djanga sagt, ihm geht's kacke, Schulterblatt gebrochen. Ne? Also man wusste ja nicht so richtig, was da los ist. Ne? Im Training, shit, richtig blöd, auch keine wirkliche Fremdeinwirkung. Ich habe gefragt, wer war's? Muss da lachen. einfach irgendwie dumm passiert. Jetzt paar Wochen Pause. Klingt schlimmer, als es ist irgendwie. Aber klar, der war da mit Verband und Stütze. Also so richtig, wie man im Film aussehen würde, wenn man sich irgendwas gebrochen hat. So sah, kam der da, konnte natürlich keine Autogramme geben, sondern nur Fotos. Aber war voller guter Laune, guter Stimmung, ist ja sowieso so ein guter Launebär und sagte auch, die Stimmung in der Mannschaft, hatte ich ihn gefragt, nur nach Leverkusen, ich war natürlich, war das kein geiles Gefühl, da nach Hause zu fahren. Meint er, ja, klar, waren erstmal alle down, aber relativ schnell, auch so mit Sandro, das ist ja so sein Fußballpapa aus Mainz ja schon gewesen, der kriegt das wohl immer ganz gut hin, da die Jungs wieder aufzubauen. So. Und ich sag mal, jetzt nach Mainz gelingt das wahrscheinlich noch ein bisschen besser, weil es war jetzt nicht 1-4 Klatsche, ne, sondern echt ein ganz okayes 1-1. Und ja, einmal diesen Einblick da in die Mannschaft war irgendwie ganz interessant. Von daher, ich glaube, stimmungstechnisch sind wir näher dran an dem Sieg, als auf die Fresse zu kriegen. Da schließe ich mich gerne an in diesem Gefühl und sage, wir kommen nach Hause mit einem 1-2, also für uns am Ende und 3 Punkten.
Hast du ihn gleich sehr mal schön gefragt, ob er beim Podcast mal mitmachen möchte? Wäre die Chance gewesen.
Er wurde von 2 Bodyguards begleitet.
Ja, okay, hätte ja Flo und mir sagen können, um die hätten wir uns gekümmert.
Mit denen wollte ich mich nicht anlegen.
Hast du ihm wenigstens eine Visitenkarte gegeben?
Ich hatte doch keine dabei, weil die sind doch alle im
Umzugskarton. Warum habt ihr nie eure Visitenkarten bei? Ich könnte ausrasten.
Ja, aber schön, dass Fasig immer gleich kloppen möchte, ne?
Ja, stimmt. Ja, mit dir im Rücken auf jeden Fall, ey. Da bin ich entspannt. Ja, ja.
Hast du deinen Pitbull dabei, ne?
Genau.
Ja, Jungs, also, dann freuen wir uns auf ein interessantes Hoffen in Hoffenheim. Und wir hören uns alle nächste Woche wieder. In diesem Sinne, hau he, euer Jürgen, macht's gut.
Bis dann, tschüss.
Adios, ciao, ciao.
Tschüss.
Tschüss, Khalid.
Nur nach Hause, der Hertha-Fan-Podcast mit Nick, Flo, Khalid und Fah.